Ihr Lieben, so fange ich immer an, ne? Ihr Lieben, ja, ich habe euch auch alle lieb, deshalb nenne ich euch ihr Lieben. Mindestens einmal im Jahr, haben wir so beschlossen im Gemeindeleitungsteam, mindestens einmal im Jahr wollen wir miteinander über Geld sprechen. Was wäre ein besserer Termin dafür als der Erntedankgottesdienst, dass wir uns heute mal so ein paar Gedanken zum Thema Geld machen? Auch beim Forum heute wird es unter anderem darum gehen. Denn am Thema Finanzen hängt noch einiges anderes. Zum Beispiel die Frage, was für eine Art von Gemeinde wollen und sollen wir sein? Auch darum wird es beim Forum und in dieser Predigt gehen. Wer jetzt denkt, ach Finanzen, da weiß ich ja eh schon alles, und wer deshalb glaubt, jetzt abschalten zu können, der täuscht sich. Ja, ich werde über den Zehnten reden, aber vielleicht ganz anders, als ihr denkt. Ich werde euch nämlich darlegen, warum ihr den Zehnten nicht zahlen sollt. Und ich stütze mich dabei auf Erkenntnisse von Professor Dr. Edenhader, der ein Buch geschrieben hat über den Zehnten in der Bibel und in den Freikirchen. Das ist ein sehr spannendes Buch, kann ich sehr empfehlen. Ich bringe euch nur ein Kondensat und nicht alles, was er da bespricht, aber ein bisschen. In den meisten Freikirchen ist es gängige Praxis, den Zehnten von den Gemeindegliedern zu erbitten oder gar zu fordern, um den Gemeindehaushalt finanzieren zu können. Dass es genau der zehnte Teil unseres Einkommens ist, den wir für die Gemeinde geben sollen, das wird üblicherweise mit Bibelstellen begründet. Dazu kommen wir noch. Strittig ist lediglich eventuell, ob die 10% vom Brutto- oder vom Nettogehalt gegeben werden sollen, aber ansonsten ist man sich in der Sache weitgehend einig. Die Vineyard gehört im Prinzip zu den Freikirchen, weil wir kein vom Staat erhobenes Geld als spezielle Kirchensteuer bekommen. Wir sind da frei an der Stelle. Wir sind aber keine klassische Freikirche, weil wir eine Bewegung sind und keine Institution. Die meisten lokalen Vineyards im Dach haben einen Verein, wir auch. Das muss halt sein, um dem Gesetz und bestimmten Dingen Genüge zu tun. Aber mit dem täglichen Gemeindegeschäft hat der Verein wenig zu tun. Was ist nun das Besondere an Vineyard? Sie ist in den 1970er Jahren in den USA entstanden. John Wimber, der Gründer, war von der Lehre der Quäker beeinflusst. Deshalb pflegen wir die Geistesgaben in der Vineyard. Wimber war auch von den klassischen bibeltreu evangelikalen Kirchen beeinflusst, zum Beispiel von Calvary Chapel. Er hatte aber ein anderes Verständnis von der Praxis der Geistesgaben als andere Kirchen und er war Anhänger der sogenannten Reich-Gottes-Theologie, welche wiederum die Evangelikalen nicht unbedingt teilen. Wir sprechen nicht umsonst in der Vineyard von der radikalen Mitte. Radikal in der Nachfolge von Jesus, aber weder super charismatisch pfingsterisch noch klassisch evangelikal, wenn auch von beidem ein bisschen. Weder zu dem einen noch zu dem anderen Lager zu gehören, das bietet Chancen, Dinge neu zu denken. So sind wir in der Vineyard einerseits von beiden Seiten, den bibeltreuen und den sehr charismatischen Kirchen beeinflusst, suchen aber unseren eigenen Weg. Der besteht unter anderem darin, dass wir nach wie vor versuchen, nicht Kirche zu werden oder zu sein, sondern eine Bewegung zu bleiben und damit auch in Bewegung zu bleiben. Außer der Reich-Gottes-Theologie, von der wir in nächster Zeit oder im nächsten Jahr noch mehr hören werden, gibt es kaum Dogmen, also kaum verbindliche Glaubensaussagen, die für alle Gemeinden oder Gläubigen gültig und anzuwenden wären. Für mich ist das ein Segen in der Vineyard-Bewegung, für andere ist das nicht gerade der Fluch, aber doch das, was sie irgendwie gegen die Vineyard haben. Was wir in der Vineyard tun und was John Wimber wichtig war, das ist, dass die Vineyards sich an der Bibel orientieren. Hauptsächlich an den Evangelien und insgesamt stark am Neuen Testament. Radikale Jesus-Nachfolge, das geht nur, wenn wir uns an ihm orientieren. Wie geht Nachfolge? Das lernen wir in den Evangelien und in den Briefen von Paulus und anderen, in der Apostelgeschichte und in der Offenbarung. Wenn wir uns an den ersten Christen und den ersten Gemeinden orientieren und sie zum Maßstab für uns nehmen, dann stelle ich fest, dass wir in der Vineyard viel mit ihnen gemeinsam haben. Bei uns predigen zum Beispiel Laien, so wie ich, ohne theologische Ausbildung. So wie auch die Jünger und Gemeindeleiter der Bibel auch. Es waren nicht nur die Paulusse, die in den Gemeinden predigten, sondern die Priesterschaft aller Gläubigen wurde wirklich gelebt. Lasst uns das nicht verlieren, es ist ein wichtiger Grundsatz. Als Jesus nämlich am Kreuz starb, da zerriss der Vorhang im Allerheiligsten und der Weg zum Vater war frei. Das ist grundlegend. In dem Moment, als der Vorhang zerriss und der Weg zum Vater und zum Allerheiligsten frei war, da wurde die levitische Priesterschaft abgeschafft. Die ganze Opferzeremonie, der Tempeldienst, alle Rituale, das ganze Zeremonialgesetz, auch die Gabe des Zehnten, war hinfällig. Es brauchte keine Vermittler mehr zwischen den Menschen und Gott. Jesus hat den Weg ein für alle Mal freigemacht. Weil er sich geopfert hat, müssen wir alle keine Opfer mehr vor Gott bringen. Keine Rauchopfer, Schwenkopfer, Hebeopfer. Alles ist mit dem einen Opfer von Jesus erledigt. Alle Schuld getilgt. Wir können alle vor Gott kommen und direkt Beziehung mit dem Vater haben. Das bedeutet aber auch, dass die Gemeindeleitung nicht die neue Priesterschaft ist, so wie es früher die Leviten waren. Unsere Rolle ist eine andere. Jesus sagt das ganz klar in Matthäus 23, Vers 8. Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn nur einer ist euer Meister. Und ihr alle seid Brüder. Die Gemeindeleitung ist also nicht hierarchisch über den anderen Gläubigen, sondern wir sind alle auf Augenhöhe miteinander. Alle Brüder oder Geschwister mit demselben Herrn. Jesus ist der Einzige, der hierarchisch über uns steht und der eigentliche Gemeindeleiter. Die Gemeindeleitung wieder zu einer Priesterschaft zu machen, der die Gabe des Zehnten zusteht, wie im alttestamentlichen System den Leviten, das steht direkt im Gegensatz zu den Aussagen des Neuen Testaments über die Aufgaben der Gläubigen des Neuen Bundes. Ich sage das nochmal, das ist echt ein starker Satz. Die Gemeindeleitung wieder zu einer Priesterschaft zu machen, der die Gabe des Zehnten zusteht, wie im alttestamentlichen System den Leviten, das steht direkt im Gegensatz zu den Aussagen des Neuen Testaments über die Aufgaben der Gläubigen des Neuen Bundes. Da heißt es nämlich zum Beispiel im 1. Petrus 2, Verse 9 und 10, ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Und schon im Vers 5, auch 1. Petrus, 2. Kapitel, da steht, lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Ja, also, wir sind der Tempel, nicht mehr das Haus. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus beziehen oder gründen, steht hier. Auch in der Offenbarung, Kapitel 5, Verse 9b bis 10, steht, denn du, Jesus, hast dich als Schlachtopfer töten lassen und hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen und Völkern für Gott freigekauft. Menschen aller Sprachen und Kulturen. Du hast sie zu Mitherrschern gemacht, zu Priestern für unseren Gott, und sie werden einmal die Erde regieren. Diese Aufgabe der Priesterschaft aller hatte Gott schon im Alten Testament vorgesehen. Das können wir im 2. Mose 19 lesen, Verse 5 und 6. Da heißt es, wenn ihr nun auf mich hört und euch an den Bund haltet, den ich mit euch schließen will, dann werdet ihr mir mehr bedeuten als alle anderen Völker. Mir gehört die ganze Welt, aber ihr seid in besonderer Weise mein Eigentum. Ja, ihr sollt ein heiliges Volk sein, das allein mir gehört. Als königliche Priester sollt ihr mir dienen. Sagt dies den Israeliten weiter. Nur weil das Volk Israel das Gesetz verletzte, indem es Götzen wie das goldene Kalb anbetete, kam es nicht dazu, dass das ganze Volk zu königlichen Priestern wurde. Die Priesterschaft wurde auf die Familie Aarons beschränkt. Die übrigen Angehörigen des Stammes Levi wurden gewissermaßen als Hilfskräfte hinzugezogen. Das könnt ihr im 4. Mose 18 in den Versen 1 bis 7 nachlesen. Also eigentlich sollte das ganze Volk Priester sein, aber weil sie sich nicht an Gottes Gebote gehalten haben und Götzen dienten, hat Gott bestimmt, dass nur Aarons Familie Priester sind und alle anderen aus dem Stamm Levi sollten helfen beim Tempeldienst. Wir halten fest, Gott wollte schon immer die Priesterschaft seines ganzen Volkes, aber erst durch Jesus Tod kommt es dazu, dass wirklich alle, die an Jesus glauben, zur von Gott auserwählten Priesterschaft gehören. Wir sind alle untereinander gleichgestellt. Ein Meister, Jesus, wir alle Geschwister auf Augenhöhe miteinander. Weil nach Jesus Tod keine Opfer mehr nötig waren, waren der Tempeldienst und die levitische Priesterschaft unnötig geworden. In unseren Gemeinden gibt es keine neue Priesterschaft, die für den Menschen vor Gott eintritt. Alle können Gottes Stimme hören, alle können direkt mit Gott sprechen und niemand braucht einen Mittelsmann, um mit Gott in Kontakt zu treten. Bei uns dürfen auch alle im Gottesdienst etwas sagen. John Wimbers Aussage dazu war, everybody gets to play. Das ist nicht nur irgendwie einer besonderen Kaste vorbehalten. Manche Menschen wollen lieber weniger Verantwortung und möchten lieber einen Gemeindeleiter haben, der wie ein Papa für sie sorgt, der ihnen klar sagt, wie sie leben und was sie nicht tun sollen und ihnen ein großes Stück der Verantwortung für ihr geistliches Leben abnimmt. Das ist sehr menschlich. Genauso wollte das Volk Israel einen König haben und nicht mehr von Gott direkt geführt werden, sondern sie wollten einen König haben, der die Verantwortung abnimmt, der mit Gott spricht und der ihnen sagt, wo es lang geht. Wer so etwas sucht und braucht, ist in der Vineyard falsch aufgehoben. Das gibt es hier nicht. Wenn ich predige, dann sage ich euch, welche Erkenntnisse ich gewonnen habe, wie ich eine bestimmte Bibelstelle verstehe, aber ich werde nicht behaupten, dass ich die Wahrheit gefunden habe und ihr alle meiner Interpretation folgen müsst. Im Gegenteil, prüft alles. In der geistlichen Begleitung habe ich gelernt, was eine gute Prüfungsfrage für Entscheidungen ist. Und ich denke, dass man das auch auf jegliche Lehre anwenden kann. Die gute Prüfungsfrage ist, wenn ich etwas Bestimmtes tue oder glaube oder etwas auf eine bestimmte Art und Weise verstehe, bringt mich das dann näher zu Gott oder eher weiter weg von ihm? Ich halte das für eine sehr gute Frage. Ja, wenn ich so handle, wenn ich mich so entscheide, wird mich das Gott näher bringen oder wird es mich von ihm wegführen? Eine weitere gute Frage könnte sein, führt mich das, was ich höre, in die Freiheit, zu der Jesus uns befreit hat, oder bringt mich das in Abhängigkeit, die Nichtabhängigkeit von Gott ist. Jesus hat uns befreit, damit wir Leben in Fülle haben. Wir sollen nicht wieder unter das Joch des Gesetzes irgendwelcher Priester oder sonstigen Menschen kommen, sondern wir sind zur Freiheit befreit. Also führt mich das, was ich höre, in die Freiheit, oder bringt mich das, was ich höre, in eine Abhängigkeit, die nicht die Abhängigkeit von Gott ist? Wenn eine Gemeindeleitung damit droht, dass Segen und Fluch von der Gabe des Zehnten abhängen, dann übt sie geistlichen Missbrauch aus. Das heißt, dass es meiner Meinung nach in einer Vineyard und zumindest in dieser Vineyard nie dazu kommen sollte, dass die Gemeindeleitung den Zehnten verlangt, eintreibt oder einfordert. So wie es in vielen anderen Freikirchen, vor allem auch in den USA, üblich ist. Aber auch in Deutschland. Nirgendwo im Neuen Testament lesen wir, dass der Zehnte verlangt wird. Nirgendwo wird beschrieben, dass Jesus oder seine Jünger den Zehnten zahlten. Und auch in der Apostelgeschichte wird nicht davon berichtet, dass irgendjemand den Zehnten zahlte. Ich zitiere noch einmal den 1. Petrus 2, Vers 5. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Was im Neuen Testament berichtet wird, ist, dass jeder seinen Besitz der Gemeinde gab und das aus voller Überzeugung und mit frohem Herzen. Warum? Aus lauter Dankbarkeit. Und jetzt kriegen wir auch die Kurve, warum ich gerade heute am Erntedankfest über den Zehnten spreche. Der Zehnte, so wie er im mosaischen Gesetz festgelegt war, diente den levitischen Priestern als Speise, weswegen es sich beim Zehnten ausschließlich um landwirtschaftliche Produkte handelte. Das ist der Bezug zur Ernte. Jeder gab Vieh, Früchte, Korn, Wein, Öl, alles Dinge, die essbar waren. Das hat Gott so festgelegt. Wenn der Zehnte gegeben werden sollte, dann war das alles Essbares. Das sollte in die Kammern des Tempels gebracht werden und das diente den Tempeldienern zum Essen. Aber zu der Zeit gab es nicht nur Bauern. Und das finde ich echt spannend. Es gab nicht nur Bauern, sondern es gab auch schon damals Handwerker und es gab sogar auch schon damals Geld. Gott hat aber nie den Zehnten von den Handwerkern verlangt, weder ihr bestes Gesellenstück noch ein Teil des Geldes, das sie mit dem Handwerk verdienten. Man kann das also nicht auf die heutige Situation übertragen und sagen, jeder gibt den zehnten Teil seines Einkommens für die Gemeinde, weil die Gemeindeleitung der Priesterschaft des Alten Bundes entspricht und das Geld, das wir mit unserer Arbeit verdienen, entspricht dem Ertrag aus der Landwirtschaft. Beides ist falsch. Wir haben erstens keine Priesterschaft mehr und deshalb muss niemand mehr mit Essen versorgt werden. Und zweitens ging es beim Zehnten nie um Geld, nur um landwirtschaftlichen Ertrag. Wir können deshalb sogar ziemlich sicher sein, dass Jesus und seine Jünger keinen Zehnten zahlten. Erstens hatten sie keine Landwirtschaft und zweitens waren sie eher zu arm und hätten eher den Zehnten für die Armen empfangen müssen, als dass sie selbst etwas hätten geben können oder müssen. Der Bezug zum Dank ist im Neuen Testament offensichtlich. Jesus und seine Jünger wurden zum Beispiel von Frauen versorgt, die aus Dankbarkeit für die Befreiung von Dämonen und für die Heilung von Krankheit die Jünger unterstützten. Die erste Gemeinde teilte alles miteinander. Jeder wurde versorgt. Die Gemeinden unterstützten sich gegenseitig. Wer gerade viel hatte, gab denen, die weniger hatten. Das alles geschah ohne Zwang, ohne Androhung von Fluch oder Segen, sondern jeder war mit seinem eigenen Gewissen vor Gott verantwortlich. Wir wollen es auch so halten. Niemand muss ein Gesetz erfüllen. Als wir neu geboren wurden als Christen, da wurden wir aus dem Geist geboren. Wie viel wir Gott von dem zurückgeben, was er uns gibt, soll also vom Heiligen Geist bestimmt werden, nicht von der Gemeindeleitung. Heute haben wir viele Zeugnisse gehört über das, was Gott im Leben Einzelner getan hat und wofür wir jeweils dankbar sind. Wunderbar, lasst uns das weiter feiern, die Großzügigkeit Gottes. Gott weiß, was wir brauchen. Er will nicht, dass wir im Winter frieren oder dass wir hungern. Er gibt uns alles, was wir brauchen. Lasst uns dankbar alles aus seiner Hand nehmen und sagen, alles, was ich habe, gehört dir, Herr. Du weißt, was ich zum Leben brauche. Sprich mit mir darüber, wie ich deinen Segen verwalten soll. Sag mir, was ich für mich behalten darf. Alles andere will ich dir zurückgeben. Das kann bei dem einen bedeuten, dass er oder sie gar nichts an Gott zurückgeben kann, weil die Versorgung gerade eben für das eigene Leben reicht. Und das kann bei einem anderen bedeuten, dass er oder sie ganz viel gibt, auch viel mehr als den Zehnten, weil einfach mehr als genug da ist. Herr, du weißt auch, was wir als Gemeinde brauchen. Wir danken dir für deine wunderbare Versorgung und vertrauen, dass du auch weiterhin für uns sorgst. Wir vertrauen, dass du weiterhin zu jedem Einzelnen sprichst und uns sagst, was wir geben sollen und was wir behalten dürfen. Danke, dass du lebendig bist und dass du noch immer zu uns redest, jedem Einzelnen von uns. Amen.